ARD.
Donald Trumps Großvater war Deutscher. Aber seine Leute sprechen über Europäer heute nur noch als Schmarotzer, jedenfalls wenn sie unter sich sind. Ist auf Trumps Amerika noch Verlass, Herr Klingbeil? Das fragen wir heute den SPD-Partei- und Fraktionschef und später in der Sendung die NATO-Sicherheitsexpertin Florence Gaub und die internationale Korrespondentin von Zeit Online, Rika Havertz. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen unserem Publikum. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Guten Abend.
Herr Klingbeil, es ist Donald Trumps erklärtes Ziel, jeden Tag Schlagzeilen zu machen und einen rauszuhauen. Sind Sie inzwischen schon so eng mit Friedrich Merz, dass er einer der Ersten ist, den Sie anrufen, wenn wieder so ein Ding aus Washington kommt?
Also wir reden schon sehr viel miteinander mittlerweile. Aber es ist nicht so, dass wir uns austauschen über das, was Trump tut und macht gerade. Das spielt natürlich in den Koalitionsverhandlungen auch eine Rolle, aber bei uns geht es gerade eher um andere Themen.
Wir wollen ja gleich ein bisschen ausführlicher über Weltpolitik und Donald Trump sprechen, aber Sie vorher gerne bitten, uns ein bisschen von Ihrem Verhältnis zu Friedrich Merz zu erzählen. Wie würden Sie es beschreiben?
Naja, also ich glaube, ich würde jetzt einen vormachen, wenn ich sage, wir sind eng gewesen vor der Wahl. Ich glaube, jeder kann nachlesen, dass wir uns vor der Wahl nichts geschenkt haben, dass wir sogar eher uns sehr bekämpft haben in diesem Wahlkampf. Aber ich sage jetzt auch sehr klar, das Wahlergebnis und auch die Konstellation verpflichten uns ja, dass wir uns vernünftig miteinander hinsetzen, dass wir ausloten, auch ob eine gemeinsame Regierung funktioniert. Und da muss ich sagen, habe ich nach der Wahl schon das ein oder andere auch dann neu gelernt über Friedrich Merz, dass man verlässliche Absprachen treffen kann, dass man belastbare Gespräche führt. Und wir wollen gar nicht beste Freunde werden, aber ein Vertrauensverhältnis ist gerade dabei zu wachsen. Und das ist nicht unwichtig für das, was wir in diesem Land ja auch gemeinsam vorhaben.
Duzen Sie sich?
Er hat mir in der Tat in der Woche jetzt das Du angeboten.
Jetzt in dieser Woche?
In dieser Woche, also drei Tage duzen wir uns jetzt. Das fiel dann sofort am Samstag, am Freitag bei den Koalitionsverhandlungen natürlich allen auf. War für manche, glaube ich, gerade eine große Meldung. Aber nach all den Wochen, die wir jetzt nach dem Wahltag dann im Gespräch waren, hat er einfach jetzt mir immer das Du angeboten und ich habe es natürlich gerne angenommen.
Aber wie kam es dazu? Gab es da einen Anlass? Oder?
Nö, aber wir haben jetzt ja doch ein bisschen Strecke geschafft. Wir haben drei Grundgesetzänderungen zusammen durchgebracht. Wir haben das auch mit den Grünen geschafft. Wir haben die Konstituierung des Parlaments ja erfolgreich geschafft, also eine neue Bundestagspräsidentin, die gewählt wurde. Und da hat man also ein bisschen Strecke schon geschafft. Und ich glaube, da war dann einfach der Zeitpunkt, wo er für sich auch gesagt hat, wir vertiefen das jetzt mal ein bisschen hier.
Es gibt ja auch viel Trennendes. Er ist Fan dieses Arbeitervereins Borussia Dortmund. Ja. Sie gehören zu denen, die die VIP-Loge und die Decken in der Tribüne in den Fußball gebracht haben, nämlich der FC Bayern. Geht das zusammen?
Naja, also mein Verein ist auf Platz 1, seiner auf Platz 10. Wir haben geklärte Verhältnisse,
klar,
was den Fußball angeht. Also bei Fußball gibt es Differenzen, aber das müssen wir Gott sei Dank jetzt in den Koalitionsverhandlungen nicht lösen.
Gut, Fußballanalogien passen halt auch nicht immer. Aber Sie haben es gesagt, Sie haben sich im Wahlkampf hart bekämpft. Sie gehörten auch zu denen, die einen Kanzler Friedrich Merz verhindern wollten, weil er nämlich, Sie haben es gesagt, auch nach der Abstimmung mit der AfD im Deutschen Bundestag, um Rolf Mütze nicht noch mal zu zitieren, das Tor zur Hölle aufgestoßen haben. Haben Sie dieses Zerwürfnis wieder hingekriegt?
Also erstmal war mein primärer Ansatz im Wahlkampf ja, dass Olaf Scholz Kanzler bleibt. Es ging ja nicht darum, irgendwen zu verhindern, sondern dafür zu sorgen, dass der jetzt noch geschäftsführend im Amt sich befindende Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt, weil ich davon überzeugt bin, dass es ein guter Kanzler gewesen ist und jetzt noch ist und dass man auf die Amtszeit von Olaf Scholz anders blicken wird in wenigen Monaten, wahrscheinlich schon, als das heute der Fall ist, weil er wirklich grundlegend viel in diesem Land verändert hat. Aber wissen Sie, es gibt etwas in der deutschen Politik, was ich finde, was uns schon auszeichnet, dass man hart gegeneinander Wahlkampf führen kann, aber dass man danach auch genau guckt, wie kriegen wir Sachen zusammen.
Ich weiß, aber das war ein Tabubuch.
Das war ein Tabubuch und da haben wir natürlich auch drüber geredet, weil ich Ihnen sehr klar sagen kann, ich mache ja nichts mit, wo wir jetzt als SPD mit der CDU, CSU verhandeln und immer die AfD als potenzielle Alternative dabei ist. Und es war sehr klar in all den Gesprächen, die wir geführt haben, dass die Union mit uns, mit der SPD eine Regierung bilden will, dass es dazu auch keine Alternative gibt, dass wir uns jetzt gemeinsam auf diesen Weg machen. Und ich will jetzt gar nicht über die vertraulichen Gespräche zwischen mir und Friedrich Merz erzählen. Aber klar ist, diese Fragen wurden ausgeräumt. Darüber ist es über alle Fragen geredet worden, die zwischen uns standen und auch potenziell stehen können. Das ist die Basis für eine Vertrauensgrundlage, die wir auch dringend brauchen. Und jetzt geht es um die Frage, kriegen wir hin, etwas Großes für dieses Land zu verändern? Eine Regierung, ein Koalitionsvertrag, die wirklich die großen Aufgaben auch anpackt, die vor uns liegen. Und dafür braucht man das Vertrauen und dafür müssen die Dinge geklärt werden.
Sie sollen auch gar nichts Vertrauliches ausplaudern, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Kollegen gibt in der SPD, die so sehr ihn verhindern wollten wegen dieses Tabubruchs, dass die schon daran interessiert sind, ob sich Friedrich Merz vielleicht entschuldigt hat dafür, wenn er das nicht getan hat, ob er wenigstens gesagt hat, nee, das werden wir so auf keinen Fall wieder machen.
Also ich kann sehr klar sagen, dass nicht nur von ihm, sondern von der ganzen Union, mit denen wir geredet haben, sehr klar war, das wird nicht noch mal passieren. Wir wollen eine Zusammenarbeit unter den demokratischen Parteien, eine belastbare Zusammenarbeit. Und dafür verhandeln wir gerade diesen Koalitionsvertrag.
Sie haben noch am Wahlabend den Fraktionsvorsitz für sich beansprucht. Wie lange haben Sie sich das vorher überlegt? Das Wahlergebnis kam ja nicht vom Himmel.
Also, das ist konkret an diesem Tag entstanden. Das ist konkret an diesem Tag entstanden. Und das war dann ja Rolf Mützenich, der auch im Präsidium vorgeschlagen hat, dass er sagt, Lars Klingbeil soll Fraktionsvorsitzender werden, soll das von mir übernehmen. Und ich hatte dann nachmittags mit ihm schon drüber geredet, aber konkret ist das an diesem Tag entstanden.
Also, ist ein kluger Schachzug gewesen, weil Sie damit natürlich ein bisschen elegant verhindern konnten, dass die Verantwortung zu sehr für dieses miserable Wahlergebnis auf Ihnen lasten würde.
Das sehe ich nicht. Also, wir haben in der SPD seit Jahren in der Spitze eine enge Zusammenarbeit. Das gab andere Zeiten und ich habe die als Generalsekretär erlebt, wo Andrea Nahles, Martin Schulz auch alle aus der Partei raus gejagt wurden. Und das haben wir in den letzten Jahren anders hingekriegt. Wir haben 2021 zusammen gewonnen und wir haben jetzt zusammen verloren. Das ist bitter, dass wir mit 16,4 durch die Zielgerade gegangen sind. Das ist ein bitteres Wahlergebnis, was wir auch aufarbeiten. Das haben wir zugesagt. Und trotzdem wussten wir ja, dass wir von Tag 1 nach der Wahl auch mit der Frage konfrontiert sind, ist die SPD handlungsfähig? Kann sie eine Regierung verhandeln? Das Land kann jetzt nicht warten, bis die SPD ihre internen Fragen geklärt hat. Insofern haben wir den Parteitag vorgelegt, werden da auch personelle Konsequenzen ziehen. Aber es ging um beides. Die Aufarbeitung des Wahlergebnisses, wo ich auch Verantwortung mittrage, und die Frage, wie stellen wir uns jetzt für die Verhandlungen mit der Union auf. Und beides mussten wir parallel schaffen.
Hatten Sie das auch mit Saskia Esken besprochen? Weil wenn es jetzt um das SPD-Duo geht an der Spitze, dann fällt ja schon auf, dass die Kritik vor allem an Saskia Esken hängen bleibt. Finden Sie das fair?
Das ist nicht fair, das ist unfair. Saskia Esken weiß auch, dass ich das so sehe. Ich habe das intern und öffentlich auch betont. Ich arbeite mit Saskia Esken sehr lange und vertrauensvoll zusammen. Und natürlich war sie eingebunden in den Vorschlag von Rolf Mützenich und auch meine Entscheidung, dass ich den Fraktionsvorsitz übernehme. Sowas besprechen wir zusammen.
Und Sie haben den Eindruck, Sie nehmen sie ausreichend in Schutz öffentlich. Weil ich habe den Eindruck, es gibt so eine große Debatte darum. Und es gibt auch Genossinnen und Genossen, die den Rücktritt von ihr fordern, beziehungsweise dass sie nicht wieder antritt. Ich habe den Eindruck, Sie machen es wieder wie bei Olaf Scholz mit der Frage der Kanzlerkandidatur. Da haben Sie gesessen und gesagt, Sie müssen in die Partei hineinhorchen und haben die Debatte laufen lassen. Jetzt lassen Sie die Debatte wieder laufen. Kann es sein, dass das Frau Esken zu sehr schadet?
Also, ich würde die beiden Situationen überhaupt nicht vergleichen, weil damals gab es in der Tat eine hitzige Frage in Teilen der Öffentlichkeit und dann auch in Teilen der Partei, wer Kanzlerkandidat wird. Und das ist natürlich die Aufgabe von uns als Vorsitzenden, auch die Situation zu bewerten, in die Partei reinzuhorchen. Aber was jetzt gerade die Kritik an Saskia Esken angeht, nochmal, da bin ich auch ein gebranntes Kind durch das, was ich als Generalsekretär erlebt habe, wie eben Leute auch aus der Parteispitze fertig gemacht wurden. Das gehört sich nicht, so will ich die SPD nicht. Und glauben Sie mal, ich rufe Leute an, die kritisieren. Ich rede mit Leuten auch im 1:1. Aber das hier ist jetzt eine der ersten öffentlichen Situationen seit langem, wo ich auch mal wieder in Talkshows sitze, weil wir uns natürlich auch für die Sondierung, für die Koalitionsverhandlung auferlegt hatten, dass wir ein bisschen abtauchen, auch als Parteispitze. Sonst wird man immer gefragt, was wirst du jetzt, was willst du machen, was steht jetzt in den geheimen Verhandlungen gerade an. Und da kann man wenig drüber reden. Aber klar ist, und das weiß Saskia Esken auch, dass ich die Kritik an ihr unfair finde, dass ich das zurückweise und dass ich da sehr eng und vertrauensvoll und gerne mit ihr zusammenarbeite.
Können Sie sich denn vorstellen, dass Sie das fortführen?
Natürlich werden wir weiter zusammenarbeiten, aber wer seinen Platz wo hat, das ist ja vielleicht das, worauf Sie jetzt hinaus wollen. Das werden wir entscheiden, nachdem ein Koalitionsvertrag verhandelt ist. Wir haben jetzt gerade entschieden, der Parteitag wird vorgezogen. Dann werden wir auch in der SPD-Führung entscheiden, wie der personelle Vorschlag für diesen Parteitag aussieht, wer vielleicht in eine Regierung geht, wer in der Fraktion welche Aufgabe hat. Diese Entscheidungen stehen alle an. Gerade geht es um einen Koalitionsvertrag, der die großen Aufgaben dieses Landes
auch weil ihr
das
so,
ist keine kleine.
Ich weiß, nur weil ihr so hart mitgespielt wird, wollte ich nur wissen, es könnte ihr helfen, wenn Sie sagen, Sie können sich das vorstellen, dass sie das weitermacht.
Sie weiß, dass ich gerne mit ihr zusammenarbeite und dass diese Zusammenarbeit nicht vorbei ist.
Weil dieses Ergebnis so miserabel war, fällt auf, dass die Sozialdemokraten in den Verhandlungsrunden, in den AGs ganz besonders kompromisslos, ganz besonders unnachgiebig auftreten, gerade angeblich in der Gruppe Steuerpolitik und Migration. Mit welchem Selbstbewusstsein, mit welcher Chuzpe treten Ihre Leute da auf, nach angemessen an diesem Ergebnis?
Also es tut mir jetzt leid, das so sagen zu müssen, aber manchmal haben sich die öffentlichen Berichte nicht gedeckt mit dem, was ich aus den Arbeitsgruppen
selbst gehört. Ach, die sind gar nicht so selbstbewusst aufgetreten?
Also Sozialdemokraten sind immer klar, was sie inhaltlich wollen. Und damit gehen wir in die Verhandlungen rein. Aber wenn Sie die beiden Themen, also Migration und das zweite war Finanzen, einmal gesagt, gucken Sie bitte ins Sondierungspapier. Da haben wir sehr klar gesagt, ein Bundeskanzler Friedrich Merz wird mehr Grenzkontrollen durchführen, wird damit mehr Zurückweisungen durchführen, wird in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern diese Zurückweisung an den deutschen Grenzen durchführen. Wir haben gesagt, wir schränken den Familiennachzug ein. Sachen, wo es auch viel Kritik in der SPD dafür gibt, aber wo uns doch als SPD-Führung auch klar war, dass wir Sachen verändern müssen, dass die Union in diesem Bereich etwas auch erreichen will und wo ich allerdings auch davon überzeugt bin, dass unsere Wählerinnen und Wähler uns mit 16,4% ein Signal gegeben haben, dass sie in diesem Bereich auch was erwarten. Und wenn ich das noch sagen darf, in einen zweiten Bereich reingucken mit dem Bürgergeld, auch da ist im Sondierungspapier völlig klar, wir kommen zu Veränderungen. Weil ich habe doch einen Wahlkampf erlebt, um es einmal auch klar und deutlich zu sagen, wo ich immer wieder in einer Situation war, wo ich gemerkt habe, dass zumindest öffentlich der Eindruck entstanden ist, die SPD würde sich zu sehr um die kümmern, die Geld vom Staat bekommen und zu wenig um die, die jeden Tag fleißig sind und arbeiten gehen. Und das korrigieren wir jetzt.
Also man könnte auch den Eindruck haben, mit 16,4% ist SPD-Politik abgewählt worden. Und jetzt haben Sie ein paar Punkte gesagt, wo Sie sich aber bewegen. Aber Sie sind ja allein schon mit dem Infrastrukturpaket, haben Sie ja schon irgendwie sehr viel erreicht. Und wenn Sie die Papiere angucken, dann steht da alles drin, also, was Sie vor Tariftreuegesetz, Verlängerung der Mietpreisbremse, Sicherung des Rentenniveaus, Mindestlohn 15%, Spitzensteuersatz erhöhen, sogenannte Reichensteuer erhöhen, das ist da alles drin.
Also Frau Mioska, also erstmal, ja, wir haben 16,4% gekriegt. Aber trotzdem glaube ich, dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land erstens will, dass die fleißig sind und morgens aufstehen, dass sie vernünftige Löhne haben. Zweitens glaube ich, dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land auch will, dass Mieten bezahlbar sind und dass Menschen, die hart gearbeitet haben, dass die auch eine vernünftige Rente bekommen. Und für die Sachen sind wir angetreten, für die haben wir auch Unterstützung bekommen. Wir haben vielleicht andere Sachen gehabt, wegen denen man uns nicht gewählt hat. Ich habe gerade ein Beispiel genannt mit dem Bürgergeld oder die Frage der Migration. Aber für diese Sachen sehen wir übrigens auch in den ganzen Befragungen, dass 70-80% der Bürgerinnen und Bürger dahinterstehen. Und für die treten wir selbstbewusst
die allermeisten
an,
wollen
dass sie alle die Papiere hätten gar nicht lesen dürfen und dass ich mich darüber ärgere, dass die öffentlich geworden sind.
Das ist jetzt so gewesen.
Das ist so, aber entschieden wird jetzt in der Gruppe der Hauptverhandler. Und dass erstmal Fachpolitiker alles das aufschreiben, was sie für richtig empfinden, das ist so. Und es ist auch nicht so, dass man 3 oder 4 Wochen nach der Wahl auf einmal sagt, da sind jetzt 3 Parteien, CSU ist ja auch mit dabei, die kann man gar nicht mehr unterscheiden, die haben keine eigenen Punkte mehr. Also da ist schon berechtigt, dass alle das aufschreiben, was sie für richtig finden.
Ich glaube, eine Mehrheit hat einen Politikwechsel gewählt.
Ja.
Wann, Herr Klingbeil, oder woran werden wir merken, dass es einen Politikwechsel gibt?
Also ich habe gerade 2 Beispiele mit Migration und Bürgergeld genannt. Aber wenn es jetzt in die Koalitionsverhandlungen geht, sind 3 Sachen.
Das reicht ja eigentlich nicht.
Sind 3 Sachen für mich sehr wichtig, die ich jetzt nennen will. Das erste ist, unser Land muss viel besser, effizienter, schneller und unbürokratischer werden. Es macht in Deutschland ja keinen Spaß mehr, ein Unternehmen zu führen, einen Verein zu führen oder ein Haus zu bauen. Das ist übrigens kein Problem der Ampel, sondern das hat sich über viele Jahre reingeschlichen in unserem Land. Und das ist der Anspruch von der Union und auch von uns, dass das geändert wird. Das zweite ist, wir brauchen ein kräftiges Signal für Wirtschaftswachstum, für Wettbewerbsfähigkeit und für die Sicherung von Arbeitsplätzen.
60 Wirtschaftsverbände fordern heute die Senkung
der Unternehmenssteuern. Ja, weil die machen alle, das ist doch normal bei Koalitionsverhandlungen, dass alle Druck machen. Am Ende zählt das Ergebnis. Am Ende zählt das Ergebnis und ich kann Ihnen doch nur beschreiben, was wir erreichen wollen. Und ich sage, Wirtschaft ist das Thema Nummer 1 für mich in diesem Koalitionsvertrag. Und das Dritte ist aber auch, und das ist mit Themen verbunden, die Sie gerade angesprochen haben, Miete, Rente, Löhne. Ich will, dass die Menschen, die fleißig und anständig sind in diesem Land, dass die sagen, diese Regierung tut was für uns. So, und das ist schon mein Anspruch, dass die Leute bezahlbare Mieten haben, dass sie anständige Renten haben und dass sie vernünftige Löhne haben. Das ist ein Anspruch, den ich als Sozialdemokrat habe. Ich will, dass diese Menschen im Fokus der Politik sind und die sagen, jawohl, diese Regierung tut was für uns. Das ist doch die beste Bekämpfung der AfD, die man machen kann in diesem Land, wenn die Fleißigen sagen, die Regierung sieht uns und die handelt für uns.
Und die wollen keine Steuererhöhung. Markus Söder hat heute Steuererhöhungen ausgeschlossen. Ist das schon geeint? Ist das schon klar?
Wir haben eine Haushaltssituation, an der die letzte Regierung, oder es ist ja noch die jetzige Geschäftsführung im Amt, zerbrochen ist, wo es um wenige Milliarden für die Ukraine ging. Wir haben riesige Löcher im Haushalt. Und wenn wir Antworten finden darauf, wie man die stopfen kann, dann haben wir zum Beispiel im Sondierungspapier auch gesagt, dann wollen wir sogar in die Unternehmenssteuerreform einsteigen. Wir wollen die Steuern für Unternehmen senken, damit sie die Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Aber das, was ich erwarte und wo ich auch kein Zentimeter von abrücken werde. Alles, was im Koalitionsvertrag steht, muss finanziert sein. Ich werde nicht mehr, weil ich das in der Ampel jetzt erlebt habe, Sätze unterschreiben, die schön klingen, wo am Ende 5 Minuten nach Vertragsunterzeichnung alle auseinanderlaufen, die unterschiedlich interpretieren und dann feststellen, es ist kein Geld dafür da. Das wäre das Schlimmste, was man machen kann, wenn man sagt, wir machen Unternehmenssteuerreform oder wir stabilisieren die Renten oder wir machen was im Bereich der Pflege. Und dann muss man rumrennen und sagen, dafür fehlt das Geld. Also es muss von finanzpolitischer Solidität geprägt sein. Aha. Das ist wichtig. Und dann können wir gerne alles das machen, was im Sondierungspapier drinsteht, dafür bin ich auch, aber es muss finanziert sein.
Also Steuerungen bleiben auf dem Tisch, Spitzensteuersatz.
Es kann sein, auch wenn es um Gerechtigkeitsfragen geht, also es gibt Menschen, denen geht es auch nach all den Jahren der Krise, geht es besser. Und warum ist die Frage denn verboten, ob die hohen Erbschaften, die hohen Vermögen oder die hohen Einkommen nicht auch einen Beitrag dazu leisten können, dass es gerechter wird in diesem Land? Ich möchte das als Sozialdemokrat auch diskutieren. Ja, das will ich.
Wird es gelingen? Was glauben Sie? Wir hören mal, was Friedrich Merz dazu sagt. Er hat sich bei der FAZ vergangene Woche so geäußert.
Wenn es uns nicht gelingt, ist meine politische Karriere eh beendet. Zu einem Zeitpunkt, zu dem ich damit umgehen kann. Für Lars Klingbeil ist der Zeitpunkt dann ein bisschen zu früh.
Kann es noch scheitern?
Das zeigt ja, wie eng unser Verhältnis mittlerweile ist, dass er sich Gedanken um meinen weiteren Weg macht. Ich habe sehr geschmunzelt, als ich das gesehen habe. Aber wir sind ein Stück weit zum, wie heißt es so schön, es muss gelingen, wir sind dazu verdammt.
Sie zumindest sind zum Gelingen verdammt, weil Sie sind noch zu jung, hat er gerade gesagt.
Es geht nicht um mich und es geht doch nicht um Friedrich Merz. Es geht um die Frage, ob wir eine Regierung haben, in dem Zustand, in dem Deutschland gerade ist, und in dem, was weltpolitisch, wir diskutieren es ja gleich noch, los ist, eine stabile Regierung, darum geht es. Hier steht viel auf dem Spiel. Und das ist die Verantwortung, die wir tragen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, diese Regierung muss große Dinge verändern in unserem Land, muss große Dinge schaffen. Und das ist das, wozu wir verdammt sind, woran ich gerne meinen Beitrag zu leisten will. Aber ich gucke da jetzt nicht die ganze Zeit auf mich. Und ich glaube, Friedrich Merz guckt nicht auf sich, sondern es geht um den Beitrag, den wir leisten können. Und das ist doch etwas Schönes. Sage ich auch mal, dass in anderen Ländern dieser Welt die Wahlkämpfe stattfinden und danach gehen die Kämpfe weiter. Und hier schaffen es die demokratischen Parteien, die Parteien der demokratischen Mitte, nach Wahlen zu sagen, wir versuchen jetzt eine Regierung zu bilden. Und ich finde, das ist etwas, was Deutschland auszeichnet und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass das so bleibt.
Ich frage jetzt doch, in welcher Position? Sie haben am Freitag in Ihrem kurzen Statement so oft über Finanzierbarkeit gesprochen. Wenn ein Sozialdemokrat schon mal das Wort Sparen in den Mund nimmt, wie viele Nachtigalle höre ich trapsen?
Wir sind immer für solide Finanzpolitik. Ich glaube, das kann man auch für Olaf Scholz als Bundeskanzler sagen. Mal, daran ist eine Regierung gerade zerbrochen. Und ich verhandle jetzt einen Koalitionsvertrag. Das ist meine Hauptaufgabe. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich gerade tue. Und ob ich was anderes mache, das wird man danach sehen. Aber gerade will ich meinen Beitrag dazu leisten, dass in diesem Land eine neue Regierung zustande kommt. Und das ist auch etwas, was wir schaffen müssen. Ich will es noch mal sagen. Wir haben gerade echt weltpolitisch so viele Sachen zu tun. Das muss gelingen.
Die beiden letzten Sozialdemokraten, die Finanzminister waren, wurden danach Kanzlerkandidat oder Kanzler. Das ist auch ein Argument, oder?
Sie können es sozusagen jetzt über die 10. Ecke probieren, aber Sie werden nichts anderes von mir hören. Das ist gerade die Schwierigkeit. Man kann kein Interview oder keine Sendung machen, ohne über diesen Fragen zu reden. Ich möchte, dass der Koalitionsvertrag gut wird. Ja, glauben Sie gut. Mir das bitte. Und da haben wir eine Strecke hinter, also vor uns.
Gerne. Und wir werden hier jetzt gleich über
Ich komme gerne wieder, wenn all diese Sachen entschieden sind.
Aber eins darf ich trotzdem noch fragen, weil als ich mindestens 4 oder 5 Leuten erzählt habe, der Lars Klingbeil kommt am Sonntag zu uns in die Sendung, haben die alle gesagt, bitte frag ihn mal eins. Mhm. bleibt der beliebteste Politiker Deutschlands im Kabinett.
Also auch darüber werde ich nichts sagen an dieser Stelle.
Aber Sie sich wünschen.
Ich habe doch schon öffentlich deutlich gemacht, wir sind sehr, sehr froh, dass Boris Pistorius bei uns im Team dabei ist. Wir sind froh, dass wir den beliebtesten Politiker haben. Der ist ein ausgezeichneter Verteidigungsminister.
Und Sie möchten auch, dass er es bleibt.
Und diese Sätze gesagt, kann sich jeder jetzt den Rest denken. Aber wir sind froh, dass Boris Pistorius bei uns ist.
Dann verlassen wir die Niederungen der Innenpolitik oder all das, was auf uns zukommt, und gehen nach außen. Wir möchten jedenfalls mit Ihnen darüber sprechen, was wahrscheinlich wie ein großer Schatten auch über der künftigen Regierung liegen wird. Ein schwindender amerikanischer Partner, der die Verbündeten vor den Kopf stößt und die zu belohnen scheint, die für Machtansprüche Krieg führen. Und der russische Präsident macht keinerlei Anstalten, sich wirklich für einen Waffenstillstand zu interessieren.
Riad, Saudi-Arabien. Hier verhandelten in den vergangenen Tagen Vertreter Russlands und der Ukraine über eine Waffenruhe. Aber nicht miteinander, sondern jeweils einzeln mit den USA. Die wichtigsten Abmachungen: Waffenruhe auf dem Schwarzen Meer. Angriffsstopp auf Energieinfrastruktur. Russland knüpft das nachträglich an zusätzliche Bedingungen. Die Aufhebung des Embargos für Landwirtschaftstechnik und den Wiederanschluss an das internationale Zahlungsnetz SWIFT. Die EU erteilt Russland eine Abfuhr. Die Sanktionen sollen bis zum Abzug aus der Ukraine in Kraft bleiben. Unmittelbar nach den Verhandlungen in Riad werfen sich Russland und die Ukraine gegenseitig Angriffe auch auf ihre Energieinfrastruktur vor. Paris am Donnerstag. Weil die USA Europa in Riad nicht dabei haben wollten, werden die Europäer selbst aktiv. Hier treffen sich Spitzenvertreter aus 31 Staaten. Die sogenannte Koalition der Willigen. Bei dem Treffen ging es auch um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt die Entsendung französischer und britischer Generalstabschefs an. Diese sollen den möglichen Einsatz einer Friedenstruppe vorbereiten. Bislang haben sich jedoch außer Frankreich und Großbritannien nur sehr wenige Länder bereit erklärt, sich mit eigenen Truppen beteiligen zu wollen. Auch Deutschland äußert sich in dieser Frage weiterhin zurückhaltend. Präsident Zelensky macht nochmal deutlich, wie weit weg ein Frieden mit Russland ist. Bisher ist Russland nicht zu einem Waffenstillstand bereit. Das ist ein klares Zeichen. Russland will den Krieg fortsetzen.
So, und ich freue mich, in der Runde jetzt begrüßen zu dürfen die Sicherheitsexpertin und Forschungsdirektorin an der NATO-Militärakademie in Rom, Florence Gaub, und die internationale Korrespondentin von Zeit Online, Rike Havertz. Schön, dass Sie da sind. Frau Gaub, geben Sie Präsident Zelensky recht, Putin will den Krieg fortsetzen, er will gar keinen Waffenstillstand?
Ja, denke ich schon, weil jeder Tag, jede Woche, in der er weitere Gebiete erobern kann, sich konsolidieren kann, gibt ihm natürlich einen Vorteil am Verhandlungstisch. Also das wussten wir aber eigentlich von Anfang an, dass die russische Bereitschaft, da jetzt so schnell nachzugeben, nicht besonders groß ist.
Mhm. Und die allerwichtigste Frage im Moment ist, was will Trump?
Das Problem vom Tisch haben.
Das ist, glaube ich, die wichtigste Motivation, oder?
Ja, also es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere Motivationen. Also es geht ihm vielleicht auch darum, dass er die Achse zwischen China und Russland damit ein bisschen aufbrechen möchte, was aus meiner Sicht nicht funktionieren wird, nicht so, wie er sich das vorstellt. Aber vor allen Dingen will er das Problem vom Tisch haben. Und deswegen sehen wir, glaube ich, auch diese Bewegung, dass er das immer mit einem Pokerspiel gerne vergleicht und zu Zelensky ja bei diesem Treffen im Oval Office auch gesagt hat, you don't have the cards, also Sie haben nicht das Blatt, um hier wirklich gut zu verhandeln. Und dann hat er gesagt, Russland hat alle Karten in der Hand. Aber als er dann mit Putin telefoniert hat, hat er aus meiner Sicht Putin ja nur noch eine Karte mit in die Hand gegeben, weil er in dem Statement, was er danach rausgegeben hat, gesagt hat, es wäre auch im Interesse von den USA, wenn sich die Beziehungen zwischen Russland und den USA wieder annähern würden, auch zum Beispiel aus wirtschaftlicher Perspektive.
Mhm. Er scheint ihm ja in so vielen Punkten schon vorher entgegengekommen zu sein. Und dazu hat man jetzt vielleicht in Europa Sorge zählt, auch die Bedingungen, die Putin gestellt hat, nämlich, dass er wieder Zugang bekommt zum internationalen Finanzsystem SWIFT. Mhm. Stehen die Europäer da oder lassen die da mit sich reden, womöglich, wenn Trump darauf besteht?
Nee, das ist nach meinen Informationen auch das klare Signal vom Donnerstag, also vom Treffen in Paris gewesen, dass alle sagen, es ist gerade überhaupt nicht der Zeitpunkt, um jetzt irgendwelche Angebote an Putin zu machen oder irgendwelche.
Das ist auch nicht verhandelbar.
Also ich finde, erstmal muss man klar sagen, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es überhaupt keinen Grund, auch nur ein Zentimeter auf Putin zuzugehen. Das Treffen in Riad hat nicht zu Veränderungen geführt. Wir erleben, dass die Bombardierungen weitergehen. Er ist derjenige, der diesen Krieg beenden muss und der die militärische Aktion beenden muss. Und dann kann es irgendwann mal Prozesse geben, wo man aufeinander zugeht. Aber diese Prozesse haben noch nicht mal angefangen gerade. Und deswegen bin ich völlig klar und ich finde, das muss auch die klare Haltung der Europäer sein. Es gibt da gerade überhaupt keine Zugeständnisse.
Es ist bemerkenswert, mindestens wie die Amerikaner derzeit verhandeln. Wir wollen einmal Steve Witkoff zuhören. Das ist eigentlich der Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, neuerdings auch für Russland. Und der offenbarte zuletzt in einem vielbeachteten Interview mit dem Rechtsaußenmoderator Tucker Carlson, dass er, vorsichtig gesagt, wenig bis gar nichts über die Ukraine weiß. Er wusste nicht mal alle Namen der von Russland besetzten Gebieten. Und er wollte offenbar zeigen, wie sehr er Putin schätzt. Hören wir mal.
When the president was shot, he went to his local church and met with his priest and prayed for the president, not because he was the president of the United, he could be become the president of the United States, but because he had a friendship with him and he was praying for his friend. I don't regard Putin as a bad guy. That is a complicated situation, that war, and all the ingredients that yes, led up to amen. It. It's, you know, it's never just one person, right?
Frau Havertz, wer ist dieser Mann, den Trump, so habe ich es zumindest gelesen, irgendwann mal in den 80er Jahren mitten in Manhattan 3 Uhr nachts bei einem Käse-Schinken-Sandwich kennengelernt hat und der genauso viel Sinn haben soll für lukrative Geschäfte wie er?
Die kannten sich tatsächlich schon vor diesem Käse-Schinken-Sandwich, aber sie begegneten sich in diesem Deli wieder und Trump hatte offensichtlich kein Geld dabei. Und dann hat er Witkoff gefragt, ob er ihm nicht aushelfen könne. Und so sind sie dann noch mal näher in Kontakt gekommen, sind befreundet seit mehr als 40 Jahren. Witkoff kommt aus der gleichen Sozialisation, sage ich mal, dann dem New York der 80er, 90er Jahre, dem Dealmaking. Er ist auch im Development-Bereich, also in der Immobilienbranche.
Und aber was befähigt ihn in diesem...
Nichts. Es befähigt ihn nichts, außer der Loyalität zu Trump. Und das ist, glaube ich, das, was sich an dieser Personalie so krass zeigt, dass in dieser zweiten Amtszeit von Donald Trump es nicht um Kompetenzen geht, sondern es geht um Loyalitäten. Und er vertraut Witkoff. Witkoff war auch im Wahlkampf eng an seiner Seite, hat auch sehr viel Geld in diesen Wahlkampf gesteckt, hat teilweise Trump seinen Privatjet zur Verfügung gestellt und hat sich aus Trumps Sicht in seiner Rolle als Nahostbeauftragter schon, sage ich mal, Meriten verdient, indem er dafür gesorgt hat, noch als Joe Biden Präsident war, gemeinsam eben mit der Biden-Regierung für eine Waffenruhe zu verhandeln. Und deswegen überlässt er ihm jetzt mehr und mehr Räume, weil er mit ihm halt einen loyalen Partner hat. Aber es geht eben nicht darum, wer vielleicht in dieser Regierung die inhaltliche Kompetenz hat. Da müsste man auch ein bisschen suchen, um die wirklich zu finden. Trump hat seine zweite Amtszeit eben ganz anders aufgestellt als die erste.
Die Russen im Gegensatz zu den Amerikanern kennen sich, glaube ich, kennen jeden Millimeter in der Ukraine. Was ist von Verhandlungen zu erwarten? Wie erfolgreich können die sein, wenn die Expertisen so unterschiedlich sind?
Also aus der Konfliktforschung her wissen wir, dass also Verhandlungen werden nicht nur darüber bestimmt, jetzt wie gut der Anführer einer Delegation oder die Anführerin ist. Also
Sie würden noch nicht sagen, da
nein,
ist alles
also
verloren,
ist
nur weil Herr Witkoff keine Ahnung
hat. Das wirft natürlich einen Schatten da drauf, aber Verhandlungen, die Erfolg haben, also erstens natürlich muss der Zeitpunkt der richtige sein. Deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, das ist wichtig, dass man es immer versucht, aber es ist nicht der Wunsch danach, heißt noch nicht, dass es sofort gelingt. Das Zweite ist natürlich, die Verhandlungsmasse, also was können beide Seiten oder alle Seiten bringen, wo man sich einigen kann. Ich glaube, Sie wissen ganz genau, wovon ich gerade spreche zum Thema Verhandlungen. Und wir wissen halt, dass das unglaublich knifflig ist. Und deswegen, also auch die Europäer waren natürlich am Anfang vergrätzt, dass sie jetzt nicht mit dabei waren. Das macht man eher im kleinen Komitee, weil es darf nicht zu viel Druck darauf sein, dass jetzt sofort die großen Gesten kommen und so weiter. Das ist Millimeterarbeit. Ich meine, die Oslo-Accords zwischen Israel und Palästinensern, das war über 3 Jahre wurde da verhandelt. Ich hoffe, dass es hier schneller geht, aber wenn es um sehr viel geht, deswegen auch wenn wir jeden Tag da drauf schauen, gibt es da schon einen Durchbruch, da wird es eine ganze Weile keinen Durchbruch geben. Das wird wahrscheinlich Monate dauern, auch wenn, Sie haben natürlich völlig recht, Trump hat den Druck, sofort irgendwas zu liefern, sei es auch nur ein Waffenstillstand, damit er zu Hause sagen kann, er hat irgendwas erreicht. Aber ich würde sagen, man braucht Geduld, man braucht Verhandlungsmasse, man braucht natürlich auch diplomatische Expertise und da ist ja im Hintergrund, das ist ja jetzt nicht nur der Beauftragte, da ist ja ein ganz ganzer Stab, der das dann leitet. Und das, da muss man der Sache jetzt Zeit geben.
Im Moment ist Trump auch ziemlich sauer auf Putin, hat er heute gesagt, weil er gefordert hat, die Ukraine sollte unter die Vereinten Nationen gestellt werden, damit dann endlich faire Wahlen abgehalten werden können. Ist natürlich Unsinn. Das dürfen die natürlich gar nicht. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass es dabei zu einer Verhandlungslösung kommt?
Ich weiß nicht, ob Hoffnung das Richtige ist. Also natürlich guckt man auch nach Riad, was passiert da. Ich fand das Ergebnis jetzt sehr ernüchternd. Ich finde auch, die Situation im Oval Office hat mich richtig geschockt, als ich Präsident Zelensky da gesehen habe. Und man hat ja mitgelitten, wenn man diese Pressekonferenz oder das Pressestatement oder was immer es war, da gesehen hat. Aber ich teile, dass Trump jetzt was erreichen will. Und das kann zu unseren Lasten gehen als Europäer. Das kann vor allem zu Lasten der Ukrainerinnen und Ukrainer gehen. Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viel Bewegung drin ist und sehr schnell sehr viel passieren kann. Und wir alle nicht wissen, wie dann der Ausgang ist. Aber ob es ein gutes Ergebnis ist, da habe ich einen großen Zweifel dran.
Eine spezielle Frage muss ich jetzt an dieser Stelle stellen, weil wir empören uns ein bisschen darüber, wie ahnungslos Herr Witkoff ist. Und müssen uns natürlich mal ganz kurz daran erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass auch deutsche Politiker sehr freundlich zu Putin waren. Und es gibt jetzt Forderungen schon wieder vermehrt aus der CDU, die sagen, wir müssen darüber nachdenken, womöglich die westlichen Sanktionen zu lockern mit der Zeit, womöglich auch wieder russisches Gas zu kaufen eines Tages. Wie stehen Sie dazu, Herr Klingbeil?
Nein, erstmal will ich sagen, also ich habe ja als SPD-Vorsitzender aufgearbeitet, was meine Partei für eine Vergangenheit auch mit Russland hat. Und da sind große Fehler gemacht worden. Fehler, auch aus denen wir Konsequenzen gezogen haben. Und das fängt bei 100 Milliarden Sondervermögen an, 2%. Aber auch die Frage, wie sind wir mit den osteuropäischen Partnern umgegangen? Und ich möchte eigentlich nicht mehr, dass wir in diese Fehler zurückkehren. Und es war auch absolut richtig, dass wir uns unabhängig gemacht haben in sehr kurzer Zeit von russischem Gas. Und diesen Weg zurück sehe ich überhaupt nicht.
Also auch nach dem Krieg keine Normalisierung der Beziehungen?
Nein, ich finde auch ganz schwierig, über diese Dinge zu reden, weil wir sind weit weg von einer Normalisierung mit Russland. Und Putin wird ja der gleiche bleiben. Es ist, also, wenn es irgendwann zum Waffenstillstand kommt, dann heißt das doch nicht, dass Putin seinen Charakter geändert hat. Und wir haben einen großen Fehler gemacht 2014, in dem wir geglaubt haben, wir haben jetzt eine stabile Situation mit Putin. Und während wir uns hier ausgeruht haben, hat er den nächsten militärischen Angriff vorbereitet. Und deswegen darf eins nicht passieren. Nochmal, selbst wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, was ich gerade nicht weiß und auch wann das sein kann, aber wir dürfen hier nicht nachlassen. Putin hat Großmachtsfantasien. Der guckt auf das Baltikum, der guckt auf Georgien, auf Moldau. Und nur wenn es zu einem Waffenstillstand käme, würde ich nicht behaupten, dass dann Schluss ist mit seiner militärischen Aggression. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch noch vor einem Koalitionsvertrag Entscheidungen getroffen, was die militärische Stärkung Deutschlands angeht. Und dieser Weg muss weitergehen. Also ich will mich gar nicht reinreden in so eine Aufrüstungsspirale, aber wir dürfen nicht mehr naiv werden. Und manche Kommentare, die ich gerade höre, deuten darauf hin, dass manche glauben, irgendwann ist jetzt vorbei mit diesem Krieg und dann können wir mit Russland einfach weitermachen wie vorher. Und das sehe ich überhaupt nicht.
Aber Sie schreiben nicht in den Koalitionsvertrag, dass Nord Stream nicht wieder ans Netz geht?
Nein, wir haben uns unabhängig gemacht vom russischen Gas und dieser Weg muss konsequent weitergehen.
Jetzt gucken wir mal, was die Europäer veranstaltet haben diese Woche. Also wir haben die Verhandlungen in Riad gesehen, wir haben im Film auch gesehen, dass sich Präsident Macron und der britische Premier Keir Starmer getroffen haben. Und die haben nun Sicherheitsgarantien. Die wollen was tun, die haben signalisiert, sie wollen Sicherheitsgarantien versprechen für die Ukraine. Und zumindest sagen sie, dass sie britische und französische Truppen in die Ukraine zur Sicherung eines etwaigen Friedens schicken wollen. Werden sich die Deutschen daran beteiligen?
Ich halte das nicht für den richtigen Zeitpunkt, über diese Fragen auch öffentlich zu spekulieren. Und ich glaube, diese Entscheidungen stehen auch gerade überhaupt nicht an. Es geht gerade um Waffenlieferungen.
Ich muss Sie leider korrigieren, weil Keir Starmer und Emmanuel Macron schicken jetzt Delegationen zur Logistik, um die Logistik zu besprechen.
Ich halte es aber für falsch. Ich halte es für richtig, dass wir über weitere Waffenlieferungen reden. Ich halte es für richtig, dass wir über Rüstungskooperation mit der Ukraine reden, dass die nach einem Kriegsende auch in der Lage sind, selbst militärische Kapazitäten aufzubauen. Und es geht darum, dass die ukrainische Armee ausgebildet und gestärkt wird. Wir wissen ja gar nicht, wie am Ende dann eine Lösung aussehen kann, ob dann überhaupt akzeptiert würde, dass dort Truppen aus dem Ausland sind. Und deswegen muss das Vordergründige sein, dass wir die Rüstungskooperation mit der Ukraine stärken, dass wir die ukrainische Armee ausbilden und dass wir jetzt dafür sorgen, dass sie Waffen haben, um diesen Krieg zu bestehen. Das sind die drei Dinge, um die es geht. Und darauf, finde ich, sollten wir jetzt in Europa unseren Fokus legen.
Können die Deutschen sich da, sage ich mal, aus dem Staub machen, wenn sie zu der Koalition der Willigen gehören wollen?
Also ich bin bei Herrn Klingbeil in der Frage, erstens ist es der richtige Moment, weil, also soweit ich weiß, will Russland eigentlich keinenfalls irgendwelche Truppen aus NATO-Staaten in der Ukraine haben, wenn das nicht, also die Grenze ist wahnsinnig lang. Also man müsste erstmal bestimmen, was gilt es da eigentlich zu sichern? Was ist die Aufgabe dieser Truppen? Wenn es eine lange Grenze ist und es geht darum, wirklich Stärke zu signalisieren, dann reden wir hier von sechsstelligen Ziffern. Das können Frankreich und Großbritannien alle nicht, aber selbst auch wenn alle anderen Europäer mitmachen, dann wären eigentlich alle europäischen Militärs wären dann in der Ukraine. Also es ist schon mal richtig zu machen, richtig umzusetzen, ist es schwer. Zweitens, ohne ein ganz klares Signal aus dem Kreml würde ich das auf keinen Fall empfehlen, weil es dann eigentlich ist es eine Falle. Also da kann es ganz schlecht zu einem Scharmützel kommen und dann zack haben wir nämlich die Artikel 5 Situation. Angriff auf Truppen eines NATO-Staates. Also das wäre eine Eskalationsgefahr. Ich würde eher vermuten...
Aber warum werben Macrons damals dann?
Darauf wollte ich gerade eingehen. Ich habe eher das Gefühl, das ist eine Signalwirkung Richtung Washington. Denn Trump wünscht sich natürlich so eine Truppe. Und dann signalisiert man Solidarität. Denn das ist ja kein Geheimnis. Die USA sind sehr unzufrieden mit der europäischen Leistung. Jetzt gerade in allen Sachen Verteidigung. Also es könnte auch einfach nur so ein... ich sage jetzt nicht einfach nur so tun, aber man signalisiert Bereitschaft, Willigkeit, wohlwissend, dass es aber wahrscheinlich in der Realität nicht dazu kommen wird.
Sie brauchen, und das sagen Keir Starmer und Emmanuel Macron auch, die Amerikaner als sogenannten Backstop. Also eine Eingreifmöglichkeit im Notfall, ne? Auch wenn sie nicht mit in der Ukraine wären. Trauen Sie das den Amerikanern noch zu, im derzeitigen Zustand, dass sie da auch alles auf sie verlassen ist an der Stelle?
Sie könnten es natürlich, aber die Verlässlichkeit ist genau die, die wir nicht mehr haben. Und ist gerade in diesen Tagen noch ein Papier aus dem Pentagon öffentlich geworden, das die, glaube ich, auch nicht öffentlich haben wollten, aus den US-Medien zitieren, das im Grunde das Project 2025 fast wörtlich zitiert in der Bestrebung, alle Kräfte, militärischen Kräfte eher in den indopazifischen Raum zu legen und zu sagen, Europa muss sich selber helfen. Wir haben kein Interesse mehr an Europa. Und wenn wir uns mal angucken, was aus diesen Signal-Chat-Leaks herausgekommen ist, wo ja die sehr öffentliche Diskussion über die Bombardierung von Houthi-Stellungen im Jemen war, da gab es ja auch Zwischentöne Richtung Europa, gerade von J.D. Vance, dass man eigentlich gar keine Lust mehr habe, das alles zu tun und Europa ständig aus der Patsche zu helfen. Das war ja ein etwas freundlich ins Deutsche übersetzte Zitat. Und deswegen, glaube ich, ist diese Verlässlichkeit nicht mehr gegeben. Gleichzeitig gebe ich Ihnen recht, ich glaube, dass das durchaus auch ein taktischer Move sein kann, weil alle ja nun wissen, dass Trump gerne auf Augenhöhe und auf einem Level von Stärke mit anderen Partnern oder Gegenübern agiert. Und das kann natürlich ein Weg sein, für auch den europäischen Teil der NATO zu sagen, schau mal, gib die NATO noch nicht so leicht auf, weil wir tun jetzt ja ganz viel, nicht nur für unsere eigene Sicherheit, sondern auch für die Sicherheit der Ukraine, dann, wenn ein Waffenstillstand irgendwann mal erreicht sein sollte. Und das könnte ihn noch eher dazu bewegen, vielleicht wieder Unterhaltungen zu führen, die gerade ja eher nicht so geführt werden.
Mhm. Präsident Zelensky hat jetzt zuletzt gesagt, Herr Klingbeil, er würde sich von der neuen deutschen Regierung wünschen, dass sie deutlich sagen würde, dass die Ukraine eine Perspektive in die NATO hat.
Ja, also ich greife jetzt nicht vorweg, was im Koalitionsvertrag drinsteht, aber erstmal, finde ich, haben wir ein deutliches Zeichen gesetzt, das will ich einmal noch sagen, mit den Veränderungen im Grundgesetz auch für eine stärkere Verteidigungsfinanzierung. Das ist ein ganz wichtiges Signal und das wird ja auch eine Auswirkung auf die Ukraine haben. So, und das Zweite,
aber ihm geht es um die Sicherheitsperspektive in die NATO.
Ich glaube, da liegt der Schlüssel aber weniger in Deutschland als in den USA. Ich meine, Präsident Trump hat, zumindest war es noch vor der Amtsübernahme, aber klar gesagt, dass er es ausschließt, dass die Ukraine in die NATO kommen wird. Ich glaube, die Töne haben sich mittlerweile ein bisschen geändert. Aber der Schlüssel zum NATO-Beitritt der Ukraine liegt in den USA. Dass wir als Deutschland immer gesagt haben, wenn am Ende alles passt, würden wir das mitmachen. Das ist so. Aber wenn die USA und Trump das nicht wollen, dann wird es nicht passieren.
Darf ich vielleicht noch daran springen? Seit Georgien, also seit 2008, gibt es innerhalb der NATO aber schon lange die Debatte, sollte ein Staat in die NATO reingehen, der einen offenen Konflikt mit einem Nachbarstaat
hat? Natürlich, wenn der Konflikt beendet ist.
Genau, also deswegen, ich glaube, die Frage ist eher, unter welchen Umständen und wie endet dieser Konflikt? Also ich glaube, deswegen die Perspektive, ist die Frage, wie lange Sie die Perspektive aufmachen. Wenn Sie sie auf 50 Jahre anlegen, dann kann jeder sagen, ja, das kann gut sein. Aber diese kurzfristige Perspektive in den nächsten, weiß ich nicht, 2 bis 5 Jahren, das glaube ich eher nicht.
Und was ist von Trumps Drohung zu halten, dass er eigentlich aus der NATO raus will? Wie ernst nehmen
Sie das? Das ist interessant, weil das hat er ja schon länger nicht mehr gesagt. Das ist ja auch gar nicht so einfach, weil es mittlerweile ein Gesetz gibt, dass er braucht die Zustimmung des Kongresses, und zwar eine substanzielle Mehrheit. Deswegen ist es erstens nicht so einfach. Das Zweite ist, und deswegen finde ich auch unsere Debatte in Europa so interessant, wir haben einerseits klare Bekenntnisse der USA, auch dieser Regierung, ja, Hegseth, der sagt, die NATO ist eine Allianz, die für Generationen gebaut ist. Walz, der sagt, dass es das Commitment der USA zur NATO ist ironclad, eisern. Rutte, der gerade der NATO-Generalsekretär, der gerade in Washington war, sagt auch da in den Gesprächen, es lief alles sehr positiv, Commitment zu Artikel 5. So, das steht dann im Kontrast zu Trump, der sagt aber nicht, ich treite aus der NATO aus. Er wirft Zweifel darauf oder sagt, ich frage mich, ob ich nur Staaten verteidigen sollte, die genug ausgeben für Verteidigung. Er macht ein Fragezeichen drauf, wenn wir angegriffen werden, würden die uns helfen? Der ganze Frust, 15 Jahre Frust darüber, dass die Europäer sich die Ohren zuhalten, weil sie sagen, dumm die dumm, es wird schon irgendwie werden. Ich finde das genauso schädlich für eine Allianz, wenn man sein Commitment nicht einhält auf unserer Seite, wie das, was gerade in Washington passiert, wenn man so implizit diese Allianz in Frage stellt. Also ich glaube, es tut sich so leicht, jetzt einfach auf Washington zu zeigen und sagen, die machen jetzt gerade alles kaputt. Ich glaube, Europäer haben auch mit einiges kaputt gemacht.
Teilen Sie das, Frau?
Absolut. Es ist ja auch nicht Donald Trump, der erste Präsident sei aus den USA, der sagt, Europa muss mehr für die eigene Sicherheit tun. Barack Obama, den wir in Deutschland alle so geschätzt haben, hat das auch schon gesagt, nur halt in freundlicherem Tonfall. Und es gibt ja auch Abstufungen, aus der NATO auszutreten, was wie gesagt nicht geht, weil dieses Gesetz tatsächlich vom Kongress verabschiedet wurde in den beiden Jahren, um eben eine Sicherheit einzubauen. Gleichzeitig kann man sein Engagement eben auf ein Minimum reduzieren. Und ich finde auch, dass ist schon eine Gegenseitigkeit. Und bei Trump kommt hinzu, dass er sich aber nicht nur in Sachen Verteidigung, sondern grundsätzlich, und das treibt vieles von ihm an, ungerecht behandelt fühlt. Er persönlich, aber auch die USA. Er fühlt sich ausgenutzt. Er fühlt, dass die Europäer und viele andere Staaten und Staatengemeinschaften die Amerikaner ausnutzen. Und das treibt viel von ihm an. Und deswegen kann es ja über einen Weg der Eigenverantwortung und des Selbstbewusstseins und des das legen wir jetzt auf den Tisch und das tun wir selbst nur besser werden. Und man sollte sich natürlich nicht abwenden. Man sollte sich aber auch keine Illusion darüber machen, dass das eben nicht mehr die Trump-Regierung der ersten Amtszeit ist. Es ist eine komplett neue Regierung, eine komplett andere, nicht andere, konsequentere Ideologie, die dahinter steht. Und deswegen muss man sich von Verlässlichkeiten und wünsch dir was träumen aus den USA verabschieden.
Mhm. Ich teile das total. Aber ich störe mich trotzdem manchmal in Deutschland an dieser Rhetorik, wo es dann heißt, wir müssen uns jetzt unabhängig machen von den USA. Also ich bin,
Friedrich Merz hat das sehr deutlich gesagt.
Ja, aber andere auch.
Und das teilen Sie so nicht.
Wir müssen die Hand immer wieder ausstrecken und deutlich machen, dass wir gemeinsame Lösungen. Aber das, was doch die Realität ist und was wir uns eingestehen müssen, wir haben uns zurückgelehnt die letzten Jahre, Jahrzehnte. Wir haben immer gedacht, die Amerikaner sind ja da. Diese Verlässlichkeit ist jetzt nicht mehr da. Und wir müssen jetzt investieren in unsere Sicherheit, national und europäisch, und auch in die Frage der ökonomischen Resilienz. Also wir sehen das jetzt gerade in der Debatte über die Strafzölle. Das erwischt uns richtig hart. Und jetzt müssen wir uns fragen, was sind die Konsequenzen daraus? Aber was nicht passieren darf, ist, dass Europa sich weiter zurücklehnt. Aber wenn wir es mal richtig machen würden in Europa, 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger, 27 Nationalstaaten, wenn wir wirklich mal vorankämen bei einer eigenen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, bei einer eigenen ökonomischen Perspektive, dann sind wir stark. So, und das ist, glaube ich, der Schuss, den wir
ganz kurz mal reingehen darf, aber in den 4 Jahren Biden haben Sie doch genau das wieder gemacht in Deutschland und in vielen Teilen Europas.
Ja, aber bei Biden hat man, also erst.
Also da hat man gedacht, Demokratie gerettet, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Nein, also das Szenario Trump war doch immer noch da.
Wir haben die 2% erreicht in Deutschland. Wir haben die 100 Milliarden Sondervermögen. Wir haben jetzt Grundgesetzänderungen durchgebracht, die uns viel mehr Investitionen auch in die Sicherheit investieren. Ich habe es gerade schon gesagt. So, das sind alle Schritte, die wir jetzt gehen. Die europäischen Prozesse mit einem riesigen Budget auch für Verteidigung. Das sind alles Dinge, die jetzt passieren. Und die Gefahr, dass wir das verstolpern in Europa, die ist da. Ich will die gar nicht kleinreden, aber trotzdem muss jeder jetzt erkennen, dass jetzt die Zeit ist, in der konsequent auch diese Dinge durchgesetzt werden müssen und auch in Fragen der Wirtschaft, Kapitalmarktunion, gemeinsamer Binnenmarkt, die Vertiefung. Das sind alle Schritte, die jetzt gegangen werden müssen. Nicht gegen die USA, aber eigenständiger werden und eigenständig handeln können, wenn man muss.
Und doch darf man sich in diesen Tagen fragen, mit was für einer Mannschaft man es dort im Weißen Haus zu tun hat. Frau Havertz hatte schon angedeutet, wir wollen uns das natürlich auch angucken. Wir konnten diese Woche bezeugen, wie sich Trumps Mannschaft in Sicherheitsfragen verhält. Geheime Informationen wurden nicht etwa von einem feindlichen Staat geleakt, sondern von Trumps Team selbst. Und ein Journalist war unfreiwillig dabei.
Das muss eine Fälschung sein. Hier erlaubt sich einer einen Scherz. Jeffrey Goldberg, Chefredakteur des US-Magazins The Atlantic, staunt nicht schlecht, als er vom nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz zu einem Gruppenchat des Messenger-Dienstes Signal hinzugefügt wird. Mit im Chat Vizepräsident Vance, Verteidigungsminister Hegseth und weitere hochrangige US-Regierungsmitglieder. In dem Chat geht es um einen geplanten Angriff des US-Militärs auf die Houthi-Miliz im Jemen. Ziele der Operation, militärische Taktik, eingesetzte Waffen. Geheimste Militärplanung wird hier in einem kommerziellen Chat öffentlich diskutiert und Jeffrey Goldberg liest mit. Man lästert über Europa. Vance schreibt, ich hasse es, Europa erneut aus der Klemme zu helfen. Hegseth, ich teile voll und ganz die Abneigung vor der europäischen Trittbrettfahrerei. Es ist erbärmlich. Man gratuliert zum militärischen Schlag. Excellent, guter Job, gute Arbeit. Und kommentiert mit Emojis. Ich denke, ich habe eine massive Sicherheitslücke entdeckt. Ein Skandal, findet Goldberg und veröffentlicht die Story, hält aber sensible Informationen zunächst zurück. Der US-Präsident versucht, das Ganze herunterzuspielen. Ich weiß davon nichts. Ich bin kein Fan vom Atlantic. Für mich ist es eine Zeitschrift, die es bald nicht mehr gibt. Der US-Verteidigungsminister streitet das Teilen sensibler Angriffsdaten ab. Niemand verbreitet Kriegspläne. Um dafür den Gegenbeweis zu liefern, veröffentlicht The Atlantic den gesamten Chatverlauf. Die US-Regierung sieht weiterhin nur den Fehler darin, dass Goldberg mit im Chat war. Jemand hat einen großen Fehler gemacht und einen Journalisten hinzugefügt. Es gab keine geheimdienstlichen Informationen. Entrüstung bei den Demokraten. Das ist ungeheuerlich und ein Versagen der Führung. Und deshalb muss Minister Hegseth, der zweifellos vertrauliche operative Informationen über diesen Weg weitergegeben hat, sofort zurücktreten.
Herr Klingbeil, in Deutschland müsste jemand zurücktreten, oder?
Also, es sind ja unterschiedliche Sachen. Das eine ist, dass da ein Journalist mit bei war. Das andere ist die Art und Weise, wie kommuniziert wird, die mich ehrlicherweise am meisten erschreckt.
Ich hoffe, Sie haben, wenn Sie eine Signalgruppe haben, dann nicht mit geheimen Informationen.
Das ist das Dritte, das ist eben geheime Informationen. Das muss jetzt geklärt werden, wie vertraulich diese Informationen waren und ob sie geteilt werden durften oder nicht. Aber was mich am meisten schockiert, ist diese Art, dass man so wie pubertierende Teenager da kommuniziert über eine sehr ernste Sache. Und das kann ich Ihnen sagen, das gibt es bei uns nicht. Also zumindest ist mir nicht bekannt.
Ist das Geheimnisverrat, Frau Gaub? Also es hätte ja auch, es hätte schiefgehen können, Informationen kommen in falsche Hände, es hätte vereitelt werden können, amerikanische Soldaten hätten gefährdet sein können.
Also soweit ich weiß, die Klassifizierung war secret, also das hätte man nicht auf so einer Gruppe teilen dürfen. Ich tue mir ein bisschen schwer, trotzdem da das so stark zu verurteilen, weil es passiert leider Gottes regelmäßig, ist auch Hillary Clinton passiert. Wir erinnern uns an Victoria Nuland, ja, die Fuck the EU damals, ihr Telefonat abgehört wurde, das hat wahrscheinlich Russland dann geleakt. Also ich glaube, abgesehen von dem, was Herr Klingbeil gesagt hat, wo ich auch voll ganz bei ihm bin, ich glaube, dass einem klar sein muss, dass es hinter verschlossenen Türen eine Art von Sprache gibt, die natürlich nicht die öffentliche diplomatische Sprache ist. Ja, das, was Sie jetzt gerade als pubertäre Teenager, also das ist auch, ehrlich gesagt, bei uns sind da auch, fallen da auch manchmal Ausdrücke, die man vielleicht dann nicht in der Öffentlichkeit haben will. Also natürlich ist es falsch, aber ich würde mich jetzt da nicht in die erste Reihe stellen und sagen, dass es noch nie bei uns jemandem passiert. Also sowas passiert einfach
nicht der
leider
Gottes. Frau Havertz, das ist eigentlich ein Sicherheitsskandal in den Vereinigten Staaten, oder?
Es ist auf jeden Fall das größte Problem, was die Trump-Regierung bis dato hat, weil Trump das Problem nicht so leicht losgeworden ist, wie er dachte, weil dann eben der Atlantic mit der zweiten Geschichte noch raus ist und alle Chats veröffentlicht hat. Und genau dieser Dreiklang, also zumindest in den USA ein Zweiklang, zum einen diese unfassbare Unprofessionalität dessen, also dass das sich eher liest wie so ein Partyplanungschat. Und zum anderen die Frage, ist da geheime Informationen in einer relativ ungeschützten Atmosphäre weitergegeben worden? Und dann für uns kommt natürlich noch die dritte Ebene hinzu, wie wird da wieder auf Europa geblickt? Aber in den USA ist der dritte Aspekt der am geringfügigsten, sondern der andere, die anderen beiden Punkte sind deutlich im Vordergrund. Und Trump hat noch mal gesagt, er würde niemanden entlassen, also Pete Hegseth schon mal gar nicht. Das ist der Verteidigungsminister, den er unter großen Schmerzen und auch unter großem Druck auf den Senat, auf seine Parteikollegen im Senat durch diesen Nominierungsprozess gedrückt hat. Also an dem wird er festhalten. Den mag er offensichtlich. Der ist auch einer, der ist immer good on TV, also der ist immer gut für ein gutes TV-Snippet. Mike Waltz könnte darüber stolpern. Momentan sagt Trump noch, er hält an ihm fest, auch weil er nicht die Fehler aus der ersten Amtszeit wiederholen möchte, wo er ja relativ schnell relativ viele Leute aus seiner Administration gefeuert hat.
Also Trump selber kann es nicht gefährlich werden?
Nein, erstmal nicht. Interessant wird zu sehen sein, ob die Opposition versucht, auch zum Beispiel etwas daraus zu machen, dass J.D. Vance ja in dieser Gruppe Trump inhaltlich ein bisschen widersprochen hat, weil er gesagt hat, er ist da nicht beim Präsidenten, was den Zeitpunkt angeht, und vielleicht darüber versucht wird, so einen gewissen Konflikt innerhalb dieser Administration aufzumachen. Aber dass das Trump jetzt immanent gefährlich wird, das glaube ich nicht, nein. Und vielleicht, wenn es ihm gefährlich werden würde, dann bin ich sicher, würde er Waltz feuern.
Und wie würde er persönlich reagieren? Ich frage es auch deswegen, weil nehmen wir mal an, es wäre Geheimnisverrat, es würde ein Urteil geben, dann könnte es sich ja zutragen, dass Donald Trump sagt, ich akzeptiere das Urteil nicht, weil wir derlei im Moment beobachten müssen. Also es gibt einige Fälle, in denen Trump versucht, Richter wegen unliebsamer Urteile einzuschüchtern. Ist das Methode? Für wie gefährlich halten Sie das?
Das halte ich für sehr gefährlich, weil das eine der Säulen der Checks and Balances in den USA ist, also dass die Gerichte eben die Arbeit der Regierung kontrollieren, einschreiten können. Das haben wir auch wieder im Vergleich zur ersten Amtszeit gesehen, dass auch da schon Trump versucht hat, sehr viel seine Macht auszuweiten und den Großteil der Gerichtsverfahren, die es dann gab, weil irgendeine Stelle gesagt hat, Entschuldigung, das verstößt gegen die Verfassung, den Großteil dieser Auseinandersetzung in der ersten Amtszeit hat er verloren und hat sich dran gehalten. Und jetzt gab es eben den ersten Fall, dass er Menschen nach El Salvador abschieben wollte und ein Richter gesagt hat, Entschuldigung, das kannst du nicht machen, das geht so nicht. Und dann sind die Menschen aber trotzdem abgeschoben worden. Und Trump hat im Grunde genommen gesagt, es interessiert mich nicht. Und ich finde, ich habe diese Macht. Und er hat dieses neue Selbstbewusstsein dadurch, dass der oberste Gerichtshof in den USA, von dem er 3 der 9 Richterinnen und Richter selber besetzt hat in seiner ersten Amtszeit, im vergangenen Sommer ein Urteil gesprochen hat, dass Präsidenten und eben dann auch Donald Trump weitgehende Immunität im Amt einräumt. Und daraus, glaube ich, zieht er ein unglaubliches Selbstbewusstsein, in dieser zweiten Amtszeit noch deutlich weiterzugehen und zu gucken, wie weit es gehen kann. Noch gibt es sehr viele Bundesrichterinnen und Richter, die sagen, so geht es nicht. Die haben aber auch mit Einschüchterungen zu kämpfen, auch von Seiten von Trumps Anhängern. Insofern ist das, glaube ich, mit der gefährlichste Punkt, den wir in dieser Amtszeit verfolgen werden müssen, ob die Gerichte halten oder ob Trump das versucht, wirklich ins Wanken zu bringen.
Sorgen Sie sich, dass es eine Verfassungskrise gibt dort?
Na, ich sorge mich um die USA. Also ich meine, es ist ein Land, in dem ich zweimal gelebt habe, das ich wirklich großartig, also ich bin großer Fan der USA und gucke auf diese ganzen Entwicklungen gerade mit einer riesigen Skepsis. Also ich sehe auch, dass vieles gestoppt wird von Gerichten gerade. Das lässt mich dann wieder glauben an das amerikanische System. Aber ich frage mich auch, wie stark wird diese Administration, die ja viel, viel besser vorbereitet ist als beim ersten Mal, wie stark ziehen die durch? Was sind die ganzen Konsequenzen? Wir erleben jetzt gerade, dass die ersten Wissenschaftler das Land verlassen, wo ich übrigens auch finde, da müssen wir eine Heimat bieten hier in Deutschland und attraktive Angebote machen. Aber Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Es wird gegen Journalisten da jeden Tag agiert. Es wird gegen Gerichte agiert. Der Staat wird in den Institutionen in Frage gestellt. Das sind alles sehr gefährliche Prozesse. Und ich frage mich, wie die USA sich in den nächsten Jahren entwickelt und beobachte das mit großer Sorge.
Wie sollte Deutschland sich dort positionieren? Friedrich Merz hat sehr deutlich gewarnt, Trump sei eine Gefahr für die Demokratie.
Ich sehe das auch, dass er eine Gefahr ist. Und trotzdem glaube ich nur, ich habe selbst in den letzten Jahren viele, viele vernünftige Politikerinnen und Politiker in den USA kennengelernt. Es gibt dort auch viele im wirtschaftlichen Bereich, in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft, die sich Gedanken um dieses Land machen. Und ich finde, wir müssen die Hand immer ausgestreckt halten. Wir müssen die Zusammenarbeit suchen. Wir müssen vielleicht auch überlegen, wie man mit Bundesstaaten stärker zusammenarbeiten kann, mit den Universitäten, mit Zivilgesellschaft. Also ich finde, wir dürfen uns dort nicht zurückhalten. zurückziehen, sondern wir müssen die Zusammenarbeit immer suchen, aber trotzdem kritisch beobachten, was in den nächsten Jahren in den USA passiert. Und es gibt die Debatten um die dritte Amtszeit. Ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen sie ist oder ob es nur eine der Ideen von Trump ist. Aber das Land verändert sich gerade. Wir haben die ersten Deutschen, die auch bei der Einreise verhaftet werden. Mich erreichten Nachrichten auch von Menschen hier aus Deutschland, die in die USA reisen, die Angst haben, dass sie dort bei der Einreise auch verhaftet werden. Also diese ganzen Prozesse wären unvorstellbar vor wenigen Jahren gewesen. Und das treibt hier viele um und mich auch.
Teilen Sie die Sorge?
Es gibt eine Umfrage, also ich als Zukunft, mit meinem Zukunftsforscherhut auf, schaue ich mir natürlich gerne Studien an zu Zukunftsangst. Und Fakt ist, dass die USA, also dass die Wähler Trumps sehr große Zukunftsangst haben, viel stärker als die Wähler von Kamala Harris. Aber dass insgesamt nach der Wahl ein großer Optimismus da war bei allen Wählern. Und auf die Frage, warum sind sie optimistisch, was die Zukunft betrifft, sagten viele die Verfassung. Und ich glaube, das ist das Interessante. Die Verfassung, das ist ja quasi, ja, ich will es nicht sagen, eine Religion, aber es ist schon eine ganz, ein ganz starke Komponente. Das heißt, es wäre auch immer dieser Optimismus, wurde ja dann auch von Harris-Wählern geteilt. Der Glaube daran, dass die Verfassung also auch alle Exzesse schützen kann, ich glaube, das ist eine wichtige Komponente. Und dann wollte ich noch was ganz kurz zur dritten Amtszeit sagen. Die dritte Amtszeit oder die Begrenzung auf zwei, die gibt es ja auch erst seit den 60er Jahren, glaube ich, war es. Weil ich glaube, es war Roosevelt, der dann irgendwie fünfmal Präsident war und dann hat man gesagt, okay, das wollen wir jetzt vielleicht mal eindämmen. Also es wäre jetzt nicht so ein historischer Superbruch, wenn man da zurückgeht zu einer Aufhebung der Limitierung. Vielleicht darf ich noch ganz kurz was sagen, Herr Klimal, Sie haben vorhin gesagt, die USA sind nicht verlässlich, ist ja auch das Thema der Sendung heute. Ich würde es anders formulieren, weil dieser amerikanische Frust gegenüber europäischer Nachlässigkeit in Sachen Verteidigung kommt nicht nur aus diesem Gefühl, ihr nutzt uns aus. Es kommt auch daher, dass die USA militärisch keinen Zwei-Fronten-Krieg mehr führen kann. Also sie haben so abgerüstet nach dem Kalten Krieg, dass sie nicht gleichzeitig dieses Szenario, sie haben ein Problem mit China irgendwo im Indopazifik und sie müssen Russland in Europa in Schach halten. Das geht einfach von der Truppenzahl her nicht mehr. Also deswegen,
und das, dafür nehmen Sie den Mund sehr voll und wollen mal einen NATO-Partner übernehmen, ne? Mit Grönland.
Ja, da können wir gleich drüber sprechen. Aber ich will noch kurz den Gedanken zu Ende ausführen. Das ist etwas, was Obama mit seinem Pivot to Asia schon 2010 angekündigt hat. Und auch da haben wir einfach gedacht, naja, China ist nicht so schlimm. Und China ist für die USA die nächste strategische Bedrohung. Und darum geht es. Es geht nicht nur darum, dass sie genervt sind, sondern uns, sondern sie ja sehen, dass sie eine große strategische Priorität haben, die sie nicht wirklich in Angriff nehmen können, weil wir sie davon abhalten. Ich glaube, deswegen verlässlich ist es nicht. Das klingt so ein bisschen, als hätten sie die Wahl. Ich glaube, die USA haben das Gefühl, sie haben gar keine Wahl mehr, weil sie müssen sich jetzt um was anderes kümmern. Und deswegen müssen wir uns auch um uns selber kümmern.
Europa ist Ihnen egal?
Ich glaube, das stimmt total. Das zeigt auch dieses Papier aus dem Pentagon. Und das hat auch Biden in seinen Regierungsjahren immer gesagt, dass China der größte Wettbewerber und Konkurrent der Amerikaner ist. Ich glaube trotzdem aber, wenn man vor allen Dingen auch auf J.D. Vance guckt und auf Trump, aber noch mehr ein bisschen auch auf J.D. Vance und auf die Leute, die hinter dieser Ideologie der Make America Great Again Basis stehen.
Woher kommt diese Verachtung bei J.D. Vance?
Ich glaube,
gegenüber Europa.
Die speist sich bei J.D. Vance vor allen Dingen aus dem Mager-Nationalismus, also aus diesem absoluten Protektionismus America first. Das ist ja auch das, Amerika zuerst, was Donald Trump im Wahlkampf propagiert. Ich glaube, dass Donald Trump weniger ideologisch ist als die Mager-Basis. Und J.D. Vance, der ja mal ein Trump-Gegner war 2016, sich sehr geschmeidig angepasst hat an diese Ideologie, weil er darin auch einen Karriereweg und einen Machtweg gesehen hat und davon jetzt deutlich überzeugter ist und sagt, das ist nicht unsere Baustelle. Und wenn überhaupt, ist China eben unsere Baustelle. Und deswegen müssen wir unseren Fokus, wenn überhaupt wir ihn außerhalb der USA irgendwo hinrichten, dann muss er in China liegen. Und das zirkelt so ein bisschen zurück zum Anfang, dass da auch ein Motiv für Trump liegen kann, sich mit Putin zu versuchen, jetzt wieder so anzunähern, weil er glaubt, dann China dadurch zu schwächen. Ich glaube nicht, dass das gelingt, weil in dem China-Verhältnis zu Russland China der deutlich größere Partner ist und Russland deutlich mehr Abhängigkeiten von China hat. Aber das ist auch sicherlich eine Komponente.
Mhm. Sie haben den Kreis wieder zugemacht. Wir werden viel noch darüber zu sprechen haben. Danke erstmal für den Moment und gebe ganz schnell ab zu Inge Zamperoni. Die Tagesthemen kommen, mit welchen Themen?
Ja, wir nehmen den Kreis wieder auf und vertiefen nochmal das, worüber du mit Lars Klingbeil zu Beginn der Sendung geredet hast. Denn bei den Koalitionsverhandlungen, da geht es ja auch um sehr viel Geld und die Frage, wo da was ausgegeben werden soll oder nicht oder kann, Der Stand der Koalitionsverhandlungen, das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen.
Schauen wir uns an. Danke, Ingo, nach Hamburg. Danke für die Diskussion in die Runde und Ihnen fürs Interesse. Bis zum kommenden Sonntag. Wiedersehen.